Ja, jetzt ist es soweit. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Ich freue mich, dass doch einige gekommen sind. Ich finde das Thema äußerst spannend, nicht nur für mich. Ich bin nämlich eine geborene und leidenschaftliche Linzerin, habe aber auch zwischendurch in Urfa gewohnt. Also das Thema ist natürlich sehr spannend für mich und 100 Jahre Urfa bei Linz. Wie kam es dazu? Der heutige Gast, Dr. Walter Schuster, weiß das ganz bestimmt. Der gebürtige Wiener ist seit 1990 in Linz und er hat mir gesagt, er ist ein leidenschaftlicher Linzer geworden. Stimmt das noch? Er wohnt aber auch in Urfa, nicht?
Nein.
Nicht
in Linz.
Doch in Linz. Okay, ja. Habe ich das falsch verstanden? Das ist das Büro in Urfa.
Das Büro.
Okay, dann war das so. Okay.
Nein.
Nein, er ist ein Wiener Gebürtiger. Ja, gut. Er ist der Direktor des Archivs in der Stadt Linz. Er ist auch im Vorstand des österreichischen Arbeitskreises für Stadtgeschichtsforschung. Und er hat auch eine große Affinität zu Kunst- und kulturbezogene Aktivitäten. Das begeistert ihn ebenso. Ja, und er wird demnächst einen Landeskulturpreis erhalten in Kultur- und Geisteswissenschaften. Da freuen wir uns und gratulieren jetzt schon. Ich weiß zwar nicht genau, wann es ist, aber das werden Sie uns dann vielleicht nachher.
Danke.
Ja, bevor Herr Schuster mit seinem Vortrag beginnen wird, werde ich noch einige Sachen, Hinweise geben für den Kepler-Salon, wie das abläuft. Es sind doch einige neue Leute da, die das noch nicht so kennen. Ja, die Veranstaltungen des Kepler-Salons sind bei freiem Eintritt und wir danken unseren Sponsoren, die uns unterstützen, der Unterstützerverein Freunde Kepler-Salon. Es würde uns freuen, wenn Sie sich auch eintragen bei uns. Es ist, glaube ich, noch immer 30 Euro im Jahr. Ich glaube, das kann man verschmerzen. Und man kann mit gutem Gewissen den Kepler-Salon besuchen. Ja, und 100 Jahre gibt es 100 Jahre gibt es den Linz und Urfa. 10 Jahre hat der Kepler-Salon jetzt erreicht, also am Jahresende sind es genau 100, also 10 Jahre. Ja, während des Gesprächs und den Diskussionen können Sie jederzeit aufstehen und zur Bar gehen und sich was zum Trinken holen, wenn Sie jetzt noch keine Zeit gehabt haben. Ja, und wenn Sie dann Fragen haben, dann bitte geben Sie mir ein Zeichen und Sie bekommen dann kein Mikro mehr, sondern wir haben ein neues Spielzeug, das wird nur zugeworfen und das wird vielleicht ein bisschen neu sein, aber man kann es auch so weiterreichen, das ist nicht so schwierig. Ja, werden alle Kepler-Salonen werden aufgezeichnet. Und daher müssen wir darauf bestehen, dass Sie das Gerät verwenden. So, und auch wenn Sie glauben, zwischendurch etwas zu sagen, das ist nur störend, da hat niemand was davon, weil es wird nicht gehört dann. Also es macht keinen Sinn. Also bitte warten, bis Sie das Gerät in der Hand haben und dann ist das gut für alle. Ja. In meine Wenigkeit, mein Name ist Elfi Schulz, ich bin eben schon seit 10 Jahren im Kepler-Salon tätig, habe aber immer noch Bauchweh, wenn ich anfangen muss. Das ist leider so. Aber ja, ich habe einen kleinen Salon im Mühlviertel, der heißt Salon Elfi. Da gibt es was zum Essen und auch etwas Kultur, natürlich in einem kleineren Rahmen. Aber nur, dass Sie wissen, dass ich von Salons ein bisschen eine Ahnung habe, wie das abläuft und so weiter. Ja, dann sind wir eigentlich schon so weit. Bitte um Ihre...
Ja, danke schön. Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Vortrag über 100 Jahre Urfa Berlins, wie kam es dazu, beschreibt natürlich das Verhältnis dieser benachbarten Ortschaften Linz und Urfa. Und zwar ist es ein Verhältnis, das sich über Jahrhunderte erstreckt hat. 799 wird Linz das erste Mal urkundlich erwähnt im Zusammenhang mit der Martinskirche. Und schon zu Beginn des 10. Jahrhunderts ist Linz ein überregional bedeutender Marktort. Und spätestens in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts ist Linz eine Stadt im rechtlichen Sinn. Mit dem Beginn zumindest einer bürgerlichen Selbstverwaltung. Was für die Entwicklung von Linz ganz bedeutend ist, ist, dass es Anfang des 13. Jahrhunderts zu den Babenbergern kommt. Das heißt, die Babenberger sind ja die Landesherren von Österreich. Und sie kaufen Linz von den Grafen von Haunsberg. Da weiß man nicht viel über die Haunsberger und wie sie Linz besessen haben. Aber auf jeden Fall seit Anfang des 13. Jahrhunderts gehört Linz zu den Babenbergern und dann eben zu den Habsburgern. Und Linz wird dann stark erweitert. Also dieser große Hauptplatz, der fürs Mittelalter ja wirklich fantastisch groß ist, entsteht in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die Stadtpfarrkirche und so weiter. Wie schaut es mit Urfa aus? Ja, Urfa, da wird ein Linzer Bürger 1288 Bernhard von dem Urfa erwähnt. Man ist sich aber nicht ganz sicher, ist es wirklich das Urfa oder hat man auch, Urfa heißt ja Überfuhr, nicht? Ist es das Linzer Urfa, also die Linzer Seite? Zweifelsfrei ist es erst im 14. Jahrhundert, dass Urfa als Ortschaft erwähnt wird. Linz ist ja liegt ja verkehrsmäßig sehr günstig an West-Ost-Wegen, an Nord-Süd-Verbindungen an der Donau und hat sich mit der Landstraße vor allem vom Norden nach den Süden entwickelt. Bei Urfa ist es so, dass da Häuserzeilen waren entlang der Donau an der Ottensheimer Straße und an der Kirchengasse. Das waren die ältesten Straßenzüge. Den Vorteil, den Linz hatte, ab dem 13. Jahrhundert direkt dem Landesherrn zu unterstehen, darf man nicht unterschätzen. Weil der Landesherr hat als Stadtherr natürlich Interesse gehabt, seine Stadt besonders zu fördern. Und wie hat es mit Urfa ausgesehen? Ja, ganz anders. Da haben verschiedene Adelige als Grundherren Rechte in Urfa gehabt. Also Urfa hat nicht einem Adeligen gehört, sondern das waren verschiedene Grundherrschaften. Also von Pulgern, von Hartheim, also verschiedene Adelige, Herren von Liechtenstein, Starhemberger und so weiter. Und was jetzt im Mittelalter noch passiert, ist, dass Linz eben verschiedene Privilegien erhält vom Landesherrn. Und zwar das Recht, Fremde zu beherbergen, Wein auszuschenken, Handel zu treiben. Und die Linzer erhalten auch das Recht oder die Versicherung, dass niemand anderer in einem Umkreis von einer Meile, also das sind etwa 8 Kilometer, das auch tun darf. Also gegen wen sich das richtet, ist klar, nicht? Also gegen Urfahr. Und das ist die Keimzelle eines, ja man kann sagen, jahrhundertelangen Streits zwischen Linz und Urfahr. Weil die Urfahraner haben das natürlich trotzdem gemacht und haben Handel getrieben, Leute beherbergt und haben von dieser Vorortfunktion für Linz profitiert. Aber es hat immer wieder Beschwerden der Linzer gegeben, dann hat der Landesherr wieder eigentlich immer den Linzern Recht gegeben und nicht den Urfahrern. Und so ist es weitergegangen. Linz ist dann im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit durch die Linzer Märkte, durch die Jahrmärkte ja international bedeutend geworden. Diese Linzer Jahrmärkte hatten den Charakter von internationalen Messen. Also das war tatsächlich etwas Bedeutendes. Wovon haben die Urfahrer gelebt? Also ursprünglich sicherlich ein großes Geschäft, wenn man so will, war die Überfuhr. Denn es hat ja keine Donaubrücke gegeben. Das heißt, es waren Schiffer, Fährleute, die mit dem Übersetzen über die Donau Geld verdient haben. Und jetzt passiert dann Folgendes. 1497 wird eine Brücke gebaut. König Maximilian gewährt den Linzern das Recht, eine Donaubrücke zu bauen. Das war damals was Besonderes. Also es hat zu dieser Zeit noch nicht sehr viele Donaubrücken gegeben. Und die Urfahrer fallen damit um ihr Geschäft um. Nämlich die Linzer dürfen dann ein Brückengeld einheben für die Benutzung der Brücke und die Urfahrer werden daran nicht beteiligt. Linz steigt immer weiter auf. 1490 wird es in einer Urkunde von Kaiser Friedrich III., der ja in Linz seine Residenz hatte, also Linz war einige Jahre, nicht sehr lang, aber doch immerhin einige Jahre, die Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Friedrich III. Nennt in dieser Urkunde vom 10. März 1490 Linz zum ersten Mal als Landeshauptstadt, also als Hauptstadt von Österreich ob der Enns, also von Oberösterreich. Und Urfahr ist also immer benachteiligt. Was aber gelingt, und da hat man sich bemüht, 1492 gewährt der Kaiser Friedrich III. Den Urfahrern das Recht, eine Kirche zu bauen. Die Nikolaikirche an der Ottensheimer Straße. Aber, und das ist sozusagen der Wermutstropfen dabei, den Urfahrern gelingt es nicht, eine eigene Pfarre zu werden. Weil Urfahr gehört zum Sprengel der Stadtpfarre Linz. Und auch da wieder schauen die Linzer, dass die Urfahrer nicht zu selbstständig werden. Und Linz hat im Laufe der Jahrhunderte einige geistliche Orden bekommen. Urfahr erst relativ spät am Ende des 17. Jahrhunderts mit den Kapuzinern, die die Kapuzinerkirche errichten. Und dann wird Ende des 18. Jahrhunderts wird diese Kapuzinerkirche Pfarrkirche. Also da gelingt es relativ spät, die eigene Pfarre Urfa zu errichten. Die Nikolaikirche wird profanisiert und wird als Getreidespeicher verwendet und dann als Wohnhaus und schließlich 1975 abgerissen. Es geht mit Urfa also recht zäh weiter. Linz ist eine ummauerte Stadt. Das ist auch für eine Stadt ganz wichtig, die Stadtmauern. Urfa war nie befestigt, ist natürlich in diversen Kriegszügen besonders verwüstet worden, auch immer wieder, also in den Bauernkriegen oder dann in den napoleonischen Kriegen. Und ein großer Fortschritt für Urfa oder ein großer Erfolg, was ihnen jahrhundertelang verwehrt war, geschieht dann 1808. Nämlich Urfa erhält vom Kaiser Franz I., also dem ersten österreichischen Kaiser, das Marktrecht. Und die Bürger, also natürlich nicht alle Bewohner, sondern nur so eine Oberschicht, dürfen einen Marktrichter wählen. Also das ist schon ein bisschen auch eine Selbstverwaltung für Urfa. Und das ist ganz interessant, weil diese Urkunde von Kaiser Franz I. auf der Rückseite einen Vermerk enthält. Das heißt, die Urferer haben diese Urkunde entgegengenommen, und auf der Rückseite haben sie dann was draufgeschrieben. Also das stammt nicht von der kaiserlichen Kanzlei, sondern das haben die Urferer gemacht. Und zwar haben sie draufgeschrieben, contra invidiam semper bona causa triumphat. Also gegen den Neid siegt stets der gute Grund. Und gegen wen das gerichtet war, kann man sich auch vorstellen. Und dann passiert im 19. Jahrhundert einiges, was diese beiden Ortschaften zusammenbringt, aber auch was sie eher trennt oder was wiederum zu Zwistigkeiten führt. Um 1830 wird als große Innovation auf dem Kontinent, auf dem europäischen Kontinent, die Pferdeeisenbahn errichtet, die ja Linz auf der einen Seite mit Gmunden und auf der anderen Seite mit Budweis verbindet. Aber sie verbindet auch Linz mit Urfa. Urfa hat eine Bahnstation am späteren Hinzenkampplatz, ist die. Allerdings hat diese Pferdeeisenbahn nur relativ kurze Zeit, also wenige Jahrzehnte bestanden. Was aber dann sozusagen als Verbindendes wiederkommt, ist, dass 1880 eine Pferdetramway errichtet wird. Und da ist wieder Urfa die Station oder besser gesagt die Endhaltestelle wiederum am Hinzenkampplatz. Und erst später, 1897, wird die dann bis zum Mühlkreisbahnhof verlängert. 1888 wird der Mühlkreisbahnhof errichtet und Urfa hat wieder einen Bahnanschluss. Und diese Straßenbahngesellschaft, die sogenannte TEG, also Tramway und Elektrizitätsgesellschaft, heißt Linz-Urfa. Also das ist schon ein Zeichen dafür, dass das irgendwie sich natürlich zusammen entwickelt. Schauen wir vielleicht jetzt ein Bild an. Das ist so eine Lithografie. Ich hoffe, Sie sehen alle hin. Das ist so eine Lithografie aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sicher nicht sehr unbedingt sehr naturgetreu. Was Sie aber sehen, ist diese hölzerne Brücke. Die hat von 1497 bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts bestanden. Natürlich immer wieder erneuert, auch verändert, aber aus Holz. Und diese hölzerne Brücke wird ja dann bei einem Schiffsunglück ganz stark beschädigt. Und dann wird von 1870 bis 1872 eine eiserne Brücke gebaut. Die sehen Sie hier, das ist zwar jetzt ein Foto aus der Zwischenkriegszeit, aber diese eiserne Brücke existiert also seit 1872. Und das haben Sie ja auch eine Ansicht von Urfa, also mit dieser ehemaligen Kapuzinerkirche, die Pfarrkirche. Und das, die Holzbrücke hat hierhin gemündet auf den Marktplatz. Das sogenannte Platzl. Und hier haben aber die eiserne Brücke mündet in die Hauptstraße. Das ist sozusagen der Unterschied. Was recht interessant ist, ist dann, dass Urfa spät, aber doch, nämlich im Jahr 1882 zur Stadt erhoben wird. Also von Kaiser Franz Josef wird es zur Stadt erhoben und erstmals, also dieses Wappen hat es schon früher gegeben, aber erstmals wird dieses Wappen ganz genau beschrieben und auf diese alte Tradition, diese Geschichte der Urferaner als Fährleute, als Flößer, spielt natürlich auch dieses Wappen an. Das hat diese Stadterhebung hat wenig jetzt direkt große Auswirkungen gehabt, aber vom Prestige her war es sehr wichtig für Urfa. Und Urfa war immerhin eine Zeit lang die drittgrößte Stadt nach Linz und Steyr. Und zum Zeitpunkt der Eingemeindung, also 1919, war es dann die viertgrößte. Wobei man sagen muss, also nach Wels auch noch, nicht? Wobei man sagen muss, dass Steyr, Wels und Urfa in einer Kategorie, was die Einwohnerzahl betrifft, waren. Also ungefähr jetzt, wenn wir jetzt in Richtung Eingemeindung gehen, Linz 75.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Steyr 18, Wels 17, Urfa 16.000, so etwa waren die Größenverhältnisse. Was aber für die Entwicklung von Urfa wichtig war und durchaus auch zur Konkurrenz mit Linz beigetragen hat, war, dass 1817 Urfa das Recht erhält, einen Jahrmarkt, zweimal jährlich einen Jahrmarkt abzuhalten. Und 1818 findet dieser erstmal statt auf dem Marktplatz, den Sie im Bild gesehen haben, dann später am neuen Marktplatz, also dem heutigen Bernaschek-Platz und dann am Beginn, ab dem Beginn des 20. Jahrhunderts dann auf diesem Urferaner Jahrmarktgelände, wo er noch heute ist. Und das war deshalb wichtig, dieser Jahrmarkt, weil diese Linzer Jahrmärkte sind im 19. Jahrhundert ein Abklatsch. Also die haben bei Weitem nicht mehr diese Bedeutung, die sie früher gehabt haben. Es gibt sie noch, es gibt Linzer Volksfeste, aber à la longue setzt sich da dieser Urfahrer Jahrmarkt durch. Was verbindet noch Linz und Urfa? Ja, Urfa hat eine eigene Kanalisierung, hat ein eigenes Wasserwerk in Heilham dann, aber es bezieht das Gas von Linz. Linz hat ein Gaswerk und Urfa bezieht das Gas von Linz und da macht man sich also in der Zeitung von Linzer Seite etwas lustig über Urfa und spricht vom Dorf mit Gasbeleuchtung. Aber jetzt sozusagen zur Eingemeindung. Ja, erstmals, also für die Entwicklung der Gemeinden generell in Österreich war das Jahr, diese Revolution von 1848 von großer Bedeutung. Da hat sich dann auch diese bürgerliche Verwaltung auf kommunaler Ebene, Selbstverwaltung herausgebildet, 1849 mit dem provisorischen Gemeindegesetz. Das heißt, da gab es erstmals Wahlen. Linz hat, und da wurden eben diese politischen Ortsgemeinden gebildet. Und in Linz hat man damals, also schon 1849, daran gedacht, die Urferer einzuladen, über eine Vereinigung zu sprechen. Und die Urferer haben eigentlich da abschlägig reagiert. Aber die Linzer haben nicht aufgegeben und haben noch einmal nachgebohrt und dann haben sie überhaupt keine Antwort mehr bekommen. Also dieser erste Versuch ist kläglich gescheitert. Linz hat ja dann 1876 diese Vororte im Westen Waldeck und im Osten Lustenau durchaus gegen den Willen dieser Ortschaften eingemeindet. Das Stadtgebiet war ja sehr klein von Linz, nicht? Und dann gibt's im Jahr 1878 wieder eine Diskussion zwischen Linz und Urfa und Linz erhält nämlich die Konzession für einen Viehmarkt und Urfa auch. Und da ist es so, dass man sowohl in Linz als auch in Urfa nachzudenken beginnt und sich überlegt, naja, eigentlich gemeinsam hätte man gewisse Probleme nicht. Aber es kommt wiederum zu keinen Verhandlungen. Und es dauert dann eigentlich relativ lang, nämlich bis 1908, bis dann tatsächlich Gespräche in Gang kommen. Und zwar hängt es durchaus auch mit diesen beiden Herren zusammen. Links der Bürgermeister von Linz, Franz Dinkhofer, und rechts der Bürgermeister von Urfa, Heinrich Hinzenkamp. Und die haben beide sehr auf den Vorteil ihrer Stadt geschaut, waren aber auch in der Lage, über den Tellerrand zu blicken. Und unter diesen Verhältnissen ist es dann schließlich tatsächlich zu Verhandlungen gekommen. Was war der Anlass? Der Anlass war, dass 1908 im Landtag der Statthalter, wer war der Statthalter? Ja, in der Monarchie war das noch getrennt, diese Bundesverwaltung, also was wir heute übertragene Bundesverwaltung beim Land nennen, das hat der Statthalter wahrgenommen und der Landeshauptmann war nur für die eigene Verwaltung zuständig des Landes. Das heißt also, der Statthalter war ein mächtiger Mann im Land und der hat im Landtag gesprochen und hat es, dieser Baron von Handel hat es relativ gut und diplomatisch formuliert und hat gesagt, also diese Probleme zwischen Linz und Urfa würde es nicht geben. Man sollte doch überlegen, ob man nicht doch eine Vereinigung erreichen könnte. Und der Bürgermeister Hinzenkamp war zu diesem Zeitpunkt auch im Landtag, war Landtagsabgeordneter und hat darauf unmittelbar reagiert und positiv reagiert. Und der Linzer Bürgermeister hat auch positiv reagiert. Und dann kommt es wirklich erstmals zu Verhandlungen zwischen den beiden Städten. Die sind aber relativ mühsam. Und der Hauptgrund, warum das so mühsam ist, sind diese Herren hier. Also die sind schuld, aber natürlich nicht direkt, sondern indirekt. Wer sind diese Herren? Das sind die Beamten der Verzehrungssteuer. Was ist die Verzehrungssteuer? Das ist also eine ganz wichtige Steuer in der Monarchie gewesen. Und zwar, kurz gesagt, die wurde eingehoben nicht nur in Städten, sondern auch am flachen Land für Lebensmittel, aber nicht nur Lebensmittel, sondern Baumaterialien und so weiter. Aber sie war besonders hoch im geschlossenen, verbauten Gebiet. Das heißt, Linz hat diese Verzehrungssteuer gehabt und Waren, die da hineingekommen sind in dieses Gebiet, da wurde eben diese Steuer eingehoben von diesen Beamten in eigenen Linienämter, die an diesen Straßen waren. Und wo war diese Verzehrungssteuerlinie? Also ungefähr so eiserne Hand, also Eisenhandstraße. Dann ist sie gelaufen bis zur Frank-Villa, also wo heute der ORF ist. Die Frank-Villa war innerhalb, die Frank-Fabrik war außerhalb, dann bis zum Volksgarten, da war ein wichtiges Linienamt, dann weiter zum Jägermeier und dann runter zur oberen Donaulände und ein gutes Stück nach Margareten, das war auch noch innerhalb, und dann bis zur Tabakfabrik. Also alles, was innerhalb dieses Bereiches war, wurden die Waren also musste Steuer entrichtet werden. Was hat das zur Folge gehabt? Das kann man sich vorstellen. Also das Leben innerhalb dieses Bereiches war natürlich teurer. Und die Urfahrer wollten auf keinen Fall im Falle einer Eingemeindung in dieses Liniensystem übernommen werden. Und das war ein Knackpunkt. Und das ist relativ kompliziert gewesen, weil das eine Bundessteuer war. Heute würde man sagen, Bundessteuer war. Also das KK-Finanzministerium war zuständig. Aber sie ist zum größten Teil den Städten zugute gekommen. Und jetzt wollte der Bürgermeister Hinzenkamp dann eine Garantie haben, dass Urfahr im Falle der Eingemeindung nicht in dieses Verzehrungssteuersystem im geschlossenen Gebiet aufgenommen wird. Und dann hat er das konkretisiert und hat gesagt, zumindest für 30 Jahre will er das nicht haben. Und alles, was er erreicht hat, ist, dass ihm alle sagen, also es ist nicht daran gedacht, im Falle, dass Urfahr zu Linz kommt, das sofort zu übernehmen. Ja? Aber diese Garantie mit 30 Jahren hat man ihm nicht gegeben. Das heißt, es hat sich jetzt viele Jahre, sind diese Verhandlungen so dahin geplätschert. Und dann war ein relativ großer Durchbruch. Der Bürgermeister Dinkhofer hat in Karlsbad im Juni 1918 gekurt und hat seinen Amtskollegen von Urfahr eingeladen zu kommen und dort auch zu verhandeln. Jetzt hat der Bürgermeister Dinkhofer seinen Magistratsdirektor Jansch dort mitgehabt und der Bürgermeister Hinzenkamp hat seinen obersten Beamten Stadtrat Rösler, also der hat den Titel Stadtrat gehabt, aber er war ja nur Beamter, mitgenommen. Und die vier haben tatsächlich geschafft, fast einen fertigen Vertrag auszuhandeln. Nur was passiert dann? Es bricht der Erste Weltkrieg aus und man hat andere Sorgen. Allerdings hat man das in Linz und Urfahr gar nicht so registriert, Weil es war ja diese offizielle Propaganda, dass der Krieg in ein paar Monaten zu Ende ist. Nicht? Also die haben schon weiter verhandelt und haben sich weiter gekümmert um diese Eingemeindung, 1914 noch und 1915, aber dann war schon klar, das wird nichts mehr. Also im Krieg wird auch niemand von übergeordneten Instanzen da sein, die das genehmigen wird. Und dann ist die Sache natürlich für Dauer des Krieges vorbei. Und so furchtbar der Krieg war, aber er hat für diese Eingemeindungsfrage einen positiven oder sogar mehr als einen positiven Nebeneffekt gehabt. Erstens einmal, der Bürgermeister Dinkhofer und Linz waren sehr erfolgreich bei der Verpflegung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Lebensmitteln. Das war damals der erste totale Krieg, wo sozusagen Hunger auch an der Heimatfront geherrscht hat. Also die staatliche Verwaltung, nicht nur in Österreich-Ungarn, sondern auch in anderen Ländern, war völlig überfordert. Und da war Dinkhofer sehr geschickt und von dieser guten Verwaltung mit Lebensmitteln für Linz hat auch Urfa profitiert. Das heißt, die sind zusammengewachsen und haben auch gesehen, ja, in diesem größeren, als größeres Gemeinwesen hat man mehr Erfolg. Und dann ist auch Folgendes passiert. Diese Verzehrungssteuerfrage war dann ziemlich unwichtig geworden. Warum? Weil durch diese Hyperinflation hat diese hohe Steuer dann keine Rolle mehr gespielt. Nicht? Und die ist dann auch 1921, 22 abgeschafft worden. Das heißt, am 12. November ist die Republik ausgerufen worden. Es haben sich der Gemeinderat von Linz neu gebildet. Und auch der Gemeindeausschuss von Urfa. Genau gesagt, man hat durch Parteienabsprache die Zusammensetzung etwas verändert. Im November 1918. Und zwar hat man in Linz mehr, also Linz war ja ganz stark deutschnational dominiert, also von der Deutschen Nationalen Partei. Warum? Weil es ja dieses Wahlrecht gegeben hat nach Steuerklassen. Also je mehr Steuern man gezahlt hat, desto mehr hat die Stimme gegolten und da haben die Deutschnationalen reüssiert. Sozialdemokraten und Christlich-Soziale waren ganz schwach. Jetzt hat man etwas mehr Sozialdemokraten und Christlich-Soziale in Linz in den Gemeinderat gebracht und in Urfa war es überhaupt so, dass nur Deutschnationale im Gemeindeausschuss waren und da sind jetzt dann auch ein paar Sozialdemokraten und Christlich-Soziale hineingekommen. Der Bürgermeister Dinkhofer war weg. Warum? Er hat eine große Rolle gespielt als einer der Präsidenten in der provisorischen Nationalversammlung in Wien. Und es wurde dann ein Parteikollege von ihm, der Bürgermeister, nämlich der Karl Sattleder. Urfa hat sich dann relativ schnell im Herbst 1918 bei Linz gemeldet und hat gesagt, man will wieder in Eingemeindungsgespräche treten. Das ist von Linz natürlich auch positiv aufgenommen worden. Was es aber interessanterweise zur Überraschung von Urfa, aber auch von Linz gegeben hat, war, dass schon im Juni 1918, also noch während des Krieges, die Gemeinde Böstlingberg auf Urfa zugekommen ist und gesagt hat, Teile dieser Gemeinde wollen zu Urfa eingemeindet werden, nämlich Pöstlingberg selbst. Pöstlingberg war ja mit Lichtenberg eine Gemeinde. Also der Plan der Pöstlingberger war, Lichtenberg wird eigene Gemeinde und Pöstlingberg mit Hagen, Gründberg, Bachel wird zu Urfahr eingemeindet. Und die Urfahrer waren ganz überrascht, haben sich das aber überlegt und waren dann positiv eingestellt. Und man hat das dann schließlich so gelöst, dass Pöstlingberg nach Urfahr eingemeindet wurde und so quasi in einem Zug dann dieses vergrößerte Urfahr nach Linz. Und das hat am 31. Mai 1919 war die Feier am Pöstlingberg, im Pöstlingberg Schlössl. Das ist dieses einzige Foto, das ich kenne und wahrscheinlich wird es tatsächlich auch keins geben. Sonst über diese Feier, und zwar haben die Linzer große Feier gemacht. Der Bürgermeister Hinsenkamp wollte gar keine Feier machen. Aber angeblich haben die Linzer schon die Einladungen ausgeschickt und dann ist er halt auch hingekommen. Aber das ist diese Eingemeindungsfeier vom 31. Mai 1919 und mit 1. Juni 1919 war dann Urfahr ein Teil von Linz.
Und wo sind die Frauen geblieben?
Ja, die Frauen, die muss man suchen, das ist ein Suchspiel. Also Sie müssen sich vorstellen.
Wo? Ich sehe keine.
Also dann werde ich Ihnen helfen. Hier ist eine Frau, hier ist eine Frau und hier ist eine Frau.
Ja, großartig.
Und zwar sind, Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt wirklich historisch ganz interessante Aufnahme. Warum? Ganz kurze Zeit davor hat es die erste Gemeinderatswahl gegeben. Oder genauer gesagt, die erste Landtagswahl, deren Ergebnis man für die Zusammensetzung des Gemeinderates umgelegt hat. Aber der neue Gemeinderat von Linz hat sich noch nicht konstituiert. Das heißt, da sitzen jetzt noch die alten Gemeinderäte. Deshalb so wichtig zu sagen, weil die Wahl hat einen Umsturz gebracht in Linz. Aus einer absoluten Mehrheit der Deutschnationalen ist eine absolute Mehrheit der Sozialdemokraten geworden. Also das hat sich total geändert. Hier sitzt aber noch der alte Gemeinderat hier. Also wenn man die Personen sehen wollen. Hier haben Sie den Bürgermeister, diesen provisorischen Bürgermeister Karl Sattleder, der kurze Zeit später dann nicht mehr Bürgermeister ist. Und hier haben Sie den Sozialdemokraten Josef Dametz, bisher Vizebürgermeister und dann Bürgermeister von Linz. Und hier haben Sie den Heinrich Hinsenkamp, den Bürgermeister von Urfahr, der aus der Politik dann ausscheidet. Und hier haben Sie den Herrn Hemmelmeier, das ist der Bürgermeister von Pöstlingberg. Am bekannteren Personen ist da der Josef Gruber, sozialdemokratischer Landeshauptmann-Stellvertreter, der Franz Langott, deutschnationaler Landeshauptmann-Stellvertreter, wie Sie wahrscheinlich wissen, in der NS-Zeit dann Oberbürgermeister von Linz. Ja, und diese Damen, warum sitzen diese Damen dabei? Ja, die haben zwei dem Gemeinderat von Linz angehört, diesem alten Gemeinderat. Also im neuen waren es dann ein paar Frauen mehr, nicht viel mehr, aber ein paar. Und zwar, das ist die, Entschuldigung, das ist die Marie Beutelmeier, die Sozialdemokratin. Es durfte nämlich jede Partei aufgrund der Parteienabsprache vom November 1918, jede Partei im Gemeinderat durfte eine Frau, eine einzige Frau nominieren. Und da haben die Sozialdemokraten die Marie Beutelmeier nominiert und die Deutschnationalen die Juliane Hudecek. Die Christlich-Sozialen haben verzichtet auf eine Frau damals. Und das ist die Anna Tomaschek, die ist die einzige Frau im Gemeindeausschuss von Urfa gewesen, eine Sozialdemokratin. Ja. Also das ist Gruber Langott, habe ich gesagt. Was ganz interessant ist, ist ja vielleicht noch, das ist ein Ehrenbürger von Linz, der Karl Frank, also der Chef der Frank-Fabrik. Und das ist ein Ehrenbürger, leider halb verdeckt von Urfa, der Leopold Mostny, der ja dieses, der ja, also ein Jude, der ja sehr viel karitativ gespendet hat in Urfa und deshalb Ehrenbürger geworden ist. Und der ist ja dann noch als alter, sehr alter Mann in der NS-Zeit ins KZ Theresienstadt gebracht worden. Nicht? Und dort natürlich innerhalb weniger Tage elendiglich umgekommen. Ja, das ist vielleicht auch ganz interessant, das sage ich Ihnen auch noch, wenn das Bild da ist, diesen Herrn. Wer kennt ihn? Diesen Herrn hier. Das wundert mich nicht, dass Sie ihn nicht kennen. Er ist aber ein sehr bekannter Mann für Linz. Nämlich, es gibt kaum ein Foto. Also ich habe mich wirklich gefreut, ihn da zu entdecken auf dem Foto. Da sind nämlich nicht nur die Politiker drauf von Linz und Urfa, sondern auch die höchsten Beamten. Und das ist der Kurt Kühne, der Baudirektor von Linz, der ja vor allem dann in der Zwischenkriegszeit viele Bauwerke, bedeutende Bauwerke in Linz gebaut hat, wie das Parkbad, die Disterwegschule, viele Wohnbauten an der Sintstraße und so weiter. Und der ist auf diesem Foto dabei. Ja, und dann zeige ich Ihnen vielleicht jetzt noch ein Foto. Das ist sozusagen der Nachspann, der Ihnen sicherlich geläufig ist. Und zwar ist das...
das bekannteste
Foto. Ja, das ist das bekannteste Foto. Der Tanz vom Landeshauptmann Gleisner mit der Frau des Linzer Bürgermeisters Ernst Koreff, also mit der Elmire Koreff, am 9. Juni 1953 auf der Nibelungenbrücke. Warum? Zu diesem Zeitpunkt hat die russische Besatzungsmacht die Brückenkontrollen aufgehoben. Die Amerikaner haben das schon vorher gemacht, nämlich 1949, und die Russen haben es erst 1953 gemacht. Und bis dahin musste man ja sozusagen Ausweis und perlustrieren womöglich oder desinfizieren und so weiter über sich ergehen lassen. Am 31. Juli haben ja 1945 haben ja die Amerikaner das Mühlviertel, also inklusive Urfa, geräumt und die Russen haben das übernommen. Und die Russen haben auf eine eigene Stadtverwaltung bestanden, mit einem eigenen Bürgermeister, das wurde Ferdinand Makel, was aber natürlich bis zu einem gewissen Grad eine Proforma-Sache war. Weil Urfa hat keine Einnahmen gehabt, keine eigene Finanzverwaltung. Also das wurde alles von Linz bezahlt, aber für die Russen musste man eine eigene Verwaltung installieren, wie ja übrigens auch für das Mühlviertel mit dieser Zivilverwaltung Mühlviertel unter Karl Blöchel. Und das ist also, und das besteht bis 1945, also praktisch bis zum Ende der Besatzungszeit besteht da dieses Bürgermeisteramt in Urfa und die Stadt Urfa, die erstmals also das gesamte Gebiet nördlich der Donau ist, also über das Gebiet des historischen Urfa und Böstlingberg hinausgeht, weil es auch St. Magdalena Katzbach umfasst. Ja, damit bin ich am Ende vorerst und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Gleich einmal eine Frage von mir. Warum hat man nicht von Anfang an gesagt, wir heißen jetzt Linz-Urfahr? Warum ist das nicht passiert?
Also es hat in diesen Verhandlungen zwischen Linz und Urfahr eine Menge Streitpunkte gegeben. Aber ich habe keinen Hinweis gefunden, dass der Name
wichtig war.
Ein Streitpunkt war. Also das haben offenbar die Urferer von Anfang an akzeptiert, dass sie dann Linzer sind.
Okay, wer hat eine Frage?
Kleinen Moment,
warten Sie bitte.
Bitte. Wir haben da einen Würfel mit einem Mikrofon drin. Ich darf das kurz vorzeigen, einfach ins Schwarze einreden, nahe zum Mund halten und dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Welche Bedeutung haben die Anschlussmauern an der Donau gehabt für Linz und Urfahr?
Einen Moment.
Ja, diese maximilianische Befestigungsanlage, die nach den Napoleonischen Kriegen, also in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet wurden, haben erstmals Urfahr in die Linzer Befestigung integriert, nicht? Also es hat mehrere dieser Befestigungstürme auf Urfahrer Gebiet gegeben und mit dem Fort Böstlingberg ja eigentlich die allergrößte Anlage nördlich der Donau. Nur diese maximilianische Befestigungsanlage war ja, das hat sich wenige Jahre nach der Errichtung herausgestellt, eigentlich militärisch unbedeutend, nicht? Und, aber man hat Urfahr integriert, nicht? Also in diese Turmlinie, ja.
Aber meine Frage hat sich an die beiden Anschlusstürme links und rechts von der Donau bezogen. Sind da nicht Mautgebühren von der Schifffahrt eingehoben worden?
Also in Zusammenhang mit dieser maximilianischen Befestigung nicht. Na. Also wüsste ich nicht.
Wer ist der Nächste?
Bitte?
Es gibt keine dummen Fragen. Bitte, die Dame da. Nein, bitte reden Sie da hinein, sonst hört man das nicht am Film. Bitte. Es beißt nicht, tut nichts.
Glauben Sie, dass praktisch jetzt die in unserer... Nein, ich mag mit denen nicht umgehen.
Herr Stadtrat, nix?
Okay, na, bitte.
Hat die spärliche Beteiligung der Damenwelt damit zu tun gehabt, dass erst das Frauenwahlrecht ab der Zeit gegolten hat? Hat es damit zu tun?
Ja, natürlich. Also bis 1918 durften Frauen nicht wählen und durften auch nicht gewählt werden. Und das hat sich dann erst in der Ersten Republik geändert. Das heißt, das war sozusagen ein Vorgriff, sozusagen ein bescheidener Vorgriff auf das, was dann gekommen ist, dass die Frauen wählen dürfen und auch gewählt werden dürfen, dass man gesagt hat, eine Frau darf aufgenommen werden. Pro Partei eine Frau darf nominiert werden. Ja.
Also da bahnt sich jetzt was an. Der Ben wird ein.
Ben, du.
Okay, ich glaube, ich habe es richtig verstanden. Und zwar, der Stadtmittelpunkt und das politische Zentrum war ja auf der Linzer Seite und ob das für die Urferaner sozusagen, ja, ich weiß nicht, war es eine Aufwertung für die Stadt oder sind sie benachteiligt vorgekommen?
In welcher Zeit?
Quasi vorher und nachher.
Also vorher, na, ja, ich denke, dass sich die Urfahrer jahrhundertelang benachteiligt vorgekommen sind. Nicht? Weil Linz hat diese Privilegien gehabt. Linz ist die bedeutende Stadt in Oberösterreich geworden, überregional, zeitweise also überregional wirtschaftlich auch bedeutend. Und Urfahr hat um alles kämpfen müssen. Aber die Urfahraner haben natürlich profitiert von dieser großen Position von Linz. Also der Bürgermeister Hinzenkamp warum war der so dagegen, dass diese Verzehrungssteuer nach Urfahr kommt? Er hat gesagt, die Urfahraner leben, er hat es so formuliert, von der Approvisierung von Linz, also von der Verpflegung, von der Versorgung von Linz. Also man war wirtschaftlich auch auf Linz angewiesen, nicht? Und es sind also in Urfahr sehr viele Spirituosen, Likör, Fruchtsafterzeuger hat es gegeben, nicht? Und die haben natürlich nach Linz geliefert. Und das war für Linz. Die Urfahraner haben auch sozusagen vom Zwischenhandel profitiert, also von Waren, Vieh oder so, die vom Mühlviertel gekommen sind, hat man dann weiterverkauft nach Linz. Aber ich glaube schon, dass die Urfahraner das Gefühl hatten, sie müssen sich alles irgendwie härter erarbeiten, nicht? Sie sind vom Schicksal nicht bevorzugt. Und das haben Sie sicherlich gesehen, das sind die Linzer.
Ist deswegen, jetzt das neue Rathaus in Urfahr? Als Wiedergutmachung.
Aber das hat sich bis heute nicht verändert, oder?
Naja, man muss sagen, Urfahr hat ja selbst schon sehr früh, 1853 ist es fertiggestellt worden, ein Rathaus, also wirklich ein repräsentatives, errichtet, das dann am Beginn des 20. Jahrhunderts durch diesen Architekten, ganz bekannten Architekten Julius Schulte, dann noch verändert wurde, ausgestaltet wurde. Also das ist schon... Dann hat es ein Bezirksgericht bekommen, ist Sitz eines Bezirksgerichtes geworden, ist Sitz einer Bezirkshauptmannschaft geworden. Also das, da hat man schon sich ausgebaut, aber natürlich Linz konnte man, die haben zu viel Vorsprung gehabt, nicht mehr erreichen.
Ich wollte noch eines sagen. Das war vielen nicht bekannt, dass rund um den Pöstlingberg Boden herunten sehr lehmiger Boden war. Und darum haben sich dort viele Ziegeleien angesiedelt. Davon ist das Betrinum gebaut worden und so weiter. Und viel Ziegellieferungen sind in der Zeit auch nach Linz gegangen. Das war wirtschaftlich für Urfahr eine Stärke.
Ja, völlig richtig, ja.
Dankeschön. Ja.
Ich hätte eine Frage, die ja auch Linz und Urfahr verbindet. Sie haben erst in Ihrem Vortrag erwähnt, dass nach der starken Beschädigung der Holzbrücke, der ursprünglich über die Donau, eine Eisenbrücke gebaut worden ist in einer Bauzeit von 2 Jahren, vor weit über 100 Jahren. Und dass man jetzt im Jahr 2019 für eine Brücke in Linz weit über 4 Jahre braucht. Und jetzt wurde uns mitgeteilt, das dauert noch ein bisschen länger. Vielleicht können Sie da was dazu erklären.
Ja, das mit der eisernen Brücke ist natürlich so eine Sache. Die hat nämlich einen Nachteil gehabt. Nach wirklich relativ kurzer Zeit hat man gemerkt, die ist viel zu klein. Ja, also Sie sehen auch, sie war recht schmal Und in der Zwischenkriegszeit war eigentlich klar, wir brauchen unbedingt eine neue Donaubrücke. Nur hatte man nicht das Geld, sie zu finanzieren. Und das ist erst unter diesen Bedingungen der NS-Diktatur gegangen. Nicht mit der Nibelungenbrücke, dass man so eine große Brücke bekommt.
Herr Schuster, noch eine Frage jetzt zu Urfa speziell, und zwar die Zeit 45 bis 55. Was hatte der Urfa Selbstständigkeit, also eigene Verwaltung? Was konnten die, waren die eine eigene Stadt formal oder nicht?
Ja, sie waren formal eine eigene Stadt mit einem eigenen Bürgermeister, einem Stadtrat, also einem Vizebürgermeister der ÖVP, einem Vizebürgermeister der KPÖ, einigen Stadträten. Es ist von Linz, sind Verwaltungsbeamte nach Urfa versetzt worden. Also das hat schon gegeben, nur eben diese Einschränkung. Urfa hat keine eigenen Steuereinnahmen gehabt und die Leute wurden von Linz aus bezahlt. Das heißt, da hat es natürlich
keine eigene Finanzgebarung?
Nein. Also das war natürlich schon eingeschränkt.
Okay.
Nur eine Frage im Zusammenhang mit der Stadterhebung. Das war 1882. Und 1885 ist die Pferdeeisenbahn eingestellt worden. Gibt es da einen Zusammenhang oder hat die Einstellung der Bahn wirtschaftliche Gründe? Weil in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts ja schon die Strecke über Sumrau als Vollspurbahn ausgebaut
wurde. Ja, also ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang. Was noch zur Stadterhebung, das ist vielleicht noch ganz interessant. Also das haben die Urferaner wirklich aktiv. Das haben die Urferaner aktiv angestrebt, dass sie Stadt werden. Und man hat sich überlegt, wie geht es am besten, nicht? Und man hat auch gedacht, ja, man könnte ja den Namen ändern. Und zwar sich Rudolfstadt nennen, nach dem Thronfolger Erzherzog Rudolf. Und damit wird es vielleicht schneller gehen, aber das war dann gar nicht nötig. Aber es hat doch dann eine Rudolfstraße gegeben, einen Rudolfplatz. Also der Bernaschek-Platz hat ja Rudolfplatz geheißen. Also mit dem Rudolf hat man es trotzdem sehr gehalten.
Bitte.
Ja, ich habe zwar ganz verschiedene Fragen. Die eine wäre, ich denke mir, hinter Urfa ist ja das Müllviertel. Ich meine, welche Rolle hat das gespielt? Sind da irgendwie Agrarprodukte mehr in die Stadt oder über Urfa geflossen? Also, dass Sie da ein bisschen was erzählen. Und die zweite Frage, die sich ein bisschen an Sie anschließt, mich würde interessieren, wie war das Leben während der Besatzungszeit? Welche Rolle hat da das gespielt? Hat es Schikanen gegeben? Ist es ja an der Brücke kontrolliert worden? Also, dass Sie da ein bisschen auch was über das Leben in der Zeit erzählen. Danke.
Also dieser Urferer Viehmarkt hat sicherlich, hängt mit dem zusammen, nicht? Was Sie sagen mit dem Müllviertel. Also gewisse Produkte sind aus dem Müllviertel gekommen und haben eine große Rolle gespielt. Urfa hat sehr profitiert also diese Produkte sind mit Fuhrwerken gekommen. Urfa hat eine Menge Gaststätten gehabt, wo diese Fuhrleute eingekehrt sind. Also man hat für die Pferde, für die Fuhrwerke Platz gehabt. Da waren also die bekanntesten vielleicht, oder war das Hotel Achleitner, also beim Hinzenkampplatz und gegenüber am Beginn der Rudolfstraße die Stadt Budweis. Nicht? Also zur Stadt Budweis. Also davon hat man profitiert, dass wirklich sehr viel an Gütern nach Urfa gekommen sind. Und eben wegen der Verzehrungssteuer war Urfa, wegen der Linzer Verzehrungssteuer war Urfa eine wichtige Station. Was die Besatzungszeit betrifft, war natürlich das, was man generell in der russischen Besatzungszone oft erzählt wurde, dass es so Willkürlichkeiten gegeben hat. Nicht? Also der Bürgermeister Makel wurde aus einer Sitzung des Stadtrates herausgeholt, weil er auf die russische Kommandantur musste. Nicht? Also das waren solche Sachen, das hat sicher am Anfang auch bei den Amerikanern gegeben, solche Willkür, aber das war dann sicherlich bei den Russen mehr und es war ein gewisser Unsicherheitsfaktor schon gegeben, nicht?
Hat es den Schifffahrt schon da auch einen Stellenwert gehabt? Oder ist das erst viel später gekommen, die Schifffahrt Donau entlang?
Also beiden Seiten? Die Schifffahrt war natürlich wichtig, weil beide Ortschaften an der Donau gelegen sind. Es hat sogar einmal die Theorie gegeben, aber die ist ein bisschen unglaubwürdig, dass Urfa schon im 12. Jahrhundert eine Kaufleutesiedlung war. Und zwar hat man das begründet mit der ja doch viel späteren Nikolaikirche, nicht? Weil Nikolaus der Patron der Kaufleute ist. Aber er ist es vor allem auch der Schiffer und Flößer, also das deutet eben auf diese Überfuhr hin und nicht so sehr auf die Kaufleute.
Bitte. Urfa ist anders. Und das ist heute noch so, dass Urfa anders ist. Mein Mann ist ein alter Urfaraner. Alle seine Vorfahren kommen aus Urfa. Und ich war Linzerin. Und ich bin jetzt eingemeindet worden durch ihn. Aber ich habe festgestellt, Urfa ist wirklich anders. Erstens einmal glaube ich dadurch, dass viele in dem Alter, in dem mein Mann ist, für die jung waren, sind die hier in die zwei Schulen gegangen. Es hat zwei Schulen gegeben und die sind alle miteinander in die Schule gegangen. Und wenn man mal miteinander in der Schule gegangen ist, dann kennt man sich auch noch, wenn man 40, 50 Jahre alt geworden ist. Und ich muss wirklich sagen, ich bin nach Urfa gekommen und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin doch in eine bisschen eine andere Welt gekommen. Die Leute waren viel herzlicher. Sie haben sich schneller zusammengesetzt, man hat schneller miteinander Kontakt bekommen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich eine begeisterte Urfahranerin.
Ja, schön.
Ihr dürft schon applaudieren, gell?
So. Da hinten. Sie waren da dran, der Herr hinter Ihnen. Genau, danke.
Dankeschön. Ich habe eine Frage zur Person des Bürgermeisters Hinsenkamp, der ja diese Vereinigung sehr aktiv betrieben hat. Und dann ist sie doch zugleich auch das Ende seiner eigenen politischen Karriere geworden. Denn danach hat er in der Politik keine Rolle mehr gespielt. Jetzt ist meine Frage, war das eigentlich von ihm so beabsichtigt? Oder ist er eine Art von, wie soll man sagen, also ist das dann ein Ergebnis des Schwenks der Mehrheit zur Sozialdemokratie, dass er keinen Einfluss mehr hatte, oder ist da irgendwas passiert, dass der von einem Tag auf den anderen ins Politische auskippt?
Ich kann jetzt auswendig nicht sagen, wie alt er damals war, aber er war jedenfalls schon älter. Also diese Fotos täuschen etwas. Es war der Dinkhofer der wesentlich jüngere als der Hinsenkamp. Und vielleicht auf dem Foto sieht man das auch schon, also er ist da schon etwas älter. Ja. Er war vom Beruf Rechtsanwalt, also hat an und für sich einen Brotberuf gehabt. Und er dürfte wirklich so begeisterter Urfahraner gewesen sein, der schon auch mit viel Herzblut da das Ende seiner Stadt miterlebt hat. Umso mehr ist es ihm anzurechnen, dass er auch so konstruktiv in diese Eingemeindungsgespräche gegangen ist. Aber eines wäre klar, also er wäre mit der ersten Gemeinderatswahl wohl nicht mehr Bürgermeister gewesen. Nicht? Einfach weil die politischen Mehrheitsverhältnisse waren dann mit dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht für Männer und Frauen so, dass einfach die Sozialdemokraten die Mehrheit gehabt haben und dann die Christlich-Sozialen und die Deutschnationalen waren dann vergleichsweise nur mehr schwächer vertreten.
Ich hätte auch ein paar Fragen. Es geht einmal um die Donaubrücke, ist eine relativ kurze Frage. Hat es da früher so eine Art Brückenzoll gegeben, wie die Brücke so in der Frühzeit gebaut worden ist? Hat es da?
Ja, da hat es ein eigenes, ist ein Brückengeld eingehoben worden. Also die Brücke hat auch so einen Schranken gehabt. Also in der Nacht ist zugesperrt worden, durfte man die Brücke nicht passieren. Man hat dieses Brückengeld eingehoben und das hat man dazu verwendet, um diese Holzbrücke immer wieder zu erneuern. Also ohne dieses, also es war das Bruckamt, ein eigenes Amt dafür zuständig, diese Einnahmen zu verwalten und man musste auch jederzeit diese Holzbrücke ausbessern, also bei einem Hochwasser, bei Eisstößen ist die immer beschädigt worden. Also man hat dann auch Holzvorräte gehabt in einem Stadel, um ständig da auszubessern.
Und wer war Besitzer der Brücke? War das Magistrat? Oder?
Die Stadt Linz, ja. Ja.
Und dann die Brücke, die beschäftigt mich ein bisschen mehr. Also mit 1872, weil der eine Herr dann gesagt hat, die Brücke, die hat 4 Jahre gebraucht. Hat die Brücke wirklich die Strömung so verändert, dass der Donau seitenarm versandet ist? War das der Grund?
Ja, das war der Grund, dass dieser Fabriksarm, es hat ja diese Strasser Insel gegeben, seit dem 16. Jahrhundert hat es einen sozusagen eine Insel auf der Donau gegeben, die Strasser Insel, also das Bruckner Haus steht auf der ehemaligen Strasser Insel und dieser Fabriksarm, also wo, warum Fabriksarm? Weil die Wollzeugfabrik daran gelegen ist, der ist dann versandet. Und dann hat man also einfach das zusätzliche Land gewonnen, um sozusagen auch den Donauhafen, nicht? Also das war ja da an der Donau der alte Hafen, nicht? Bis dann in der NS-Zeit und in der Nachkriegszeit dann dieser Handelshafen der Moderne gebaut wurde, war das der Hafen und in der nach 1945 ist ja erst der Donaupark entstanden.
Ich hätte dann auch noch eine Frage zu der Brücke. Natürlich mit der Straßenbahn ist dann der TEG gekommen. Und jetzt hätte ich noch die Frage, hat es da irgendwie so Kooperationen zwischen Hinsenkamp und Bäuerle gegeben, die besondere Bestrebungen daran gelegt haben, eine Vereinigung und bessere Geschäftsaussichten für die TEG zu legen? Oder ist das, lässt sich da irgendwas dazu sagen?
Also prinzipiell, ich kann Ihnen jetzt speziell zu Hinsenkamp und Bäuerle nichts sagen. Nur zu diesen Verhandlungen, Linz-Urfer, Dinkhofer und Hinsenkamp, da war es natürlich auch ein Vorteil, und das würde auf Bäuerle ja auch zutreffen, dass beide derselben Partei angehört haben. Nicht? Also beide der Deutschen Nationalen Partei und man hat es dann auch vom Parteistandpunkt aus besprochen und hat Vorteile gesehen.
Und hat es dann auch gemeinsame Stadtentwicklungsprojekte gegeben? Also mit 1900 ist ja dann die zweite Brücke gebaut worden, die Eisenbahnbrücke. Hat Urfahr und Linz gemeinsam schon entwickelt oder absprochen?
Nein. Also 1900 war von Eingemeindungsgesprächen noch nichts. Nicht? Also die Eisenbahnbrücke ist 1900 fertiggestellt worden. Aber natürlich hat das auch deutlich gemacht, es war dann die Verbindung zwischen Mühlkreisbahnhof und dem Staatsbahnhof. Nicht? Das war klar, dass dieses Gebiet von Linz und Urfahr als Gesamtes zu sehen ist. Und ich glaube, das hat letztendlich auch Hinzenkamp erkannt. Und darum hat er sich da nicht dagegen gewehrt. Nur er hat natürlich immer den Vorteil seiner Leute im Auge gehabt und das wollte er nicht aufgeben. Nicht? Darum so zäh auch in dieser Verzehrungssteuerfrage und in anderen Dingen. Aber der Name hat nie eine Rolle gespielt. Allerdings hat Hinzenkamp einen Vorschlag gemacht im Zuge der Verhandlungen, man könnte Urfahr als eigenen Bezirk innerhalb von Linz, so wie die Wiener Bezirke festmachen. Aber das ist dann nicht weiter verfolgt worden. Linz hat ja bis heute keine Bezirke wie Wien oder Graz, nicht?
Ist das ein Vorteil Ihrer Meinung?
Naja, also Hinzenkamp hätte sich damals, vorgestellt, schon so eine Bezirksvertretung auch. Also wie es Wien ja hat, eine politische Vertretung mit einem Bezirksvorsteher und so weiter. Also an sowas hat Hinzenkamp offenbar schon gedacht.
So, hat noch jemand eine Frage? Wunderbar.
Zwei Fragen. Das eine, Urfahr war zu einer gewissen Zeit ein Teil, der verwaltungstechnisch der Burg Wildberg zugeteilt war. Wann war das?
Das war schon im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Also in Wirklichkeit bis 1848, wie diese Grundherrschaften, also was ihre obrigkeitlichen Befugnisse, Richter und so weiter betrifft, aufgehoben wurden. Nicht? Also wie diese Ortsgemeinden dann gebildet wurden. Und dann hat man Urfahr mit diesen Vororten, Habach und Pflaster und Unterfelbern, und das hat man dann alles zusammengefasst zur Ortsgemeinde Urfahr.
Und eine zweite Frage. Wenn man dieses Bild ansieht mit der Brücke, da sieht man ja den Marktplatz mit diesem prominenten Gasthaus zum Goldenen Löwen, mit dieser Balustrade.
Ja, ja, ja.
Und der Marktplatz ist ja praktisch zerstört worden durch den Neubau der Brücke, weil ja die praktisch in diese Richtung hineingerutscht ist. Und das Gasthaus zum Goldenen Löwen wurde, glaube ich, 1953 abgerissen. Damit ist eigentlich der Marktplatz von Urfahr verschwunden.
Ja.
Hat man sich dann irgendwo anders niedergelassen? Ist das irgendwie vorbeigegangen, dass man... Aber eigentlich ist ja das der prominente Marktplatz.
Ja, also da haben die Linzer darauf bestanden, dass die Brücke, also wie gesagt, die Holzbrücke ist da auf dem Marktplatz gemündet und die Linzer haben darauf bestanden, dass es in die Hauptstraße geht.
Aber ich meine, der Bau der jetzigen Nibelungenbrücke, der ja in den...
Der hat alles ganz dramatisch verändert, weil ja die Brücke sozusagen dann viel höher gelegen ist. Nicht? Durch die Ausmaße war die dann viel höher und hat eigentlich dann klarerweise von der alten Situation viel mehr noch ruiniert. Nicht? Das ist klar.
Ich habe heute sehr viel erfahren über Urfahr und ich muss Ihnen sagen, mir gefällt es, weil jetzt weiß ich endlich einmal, wenn ich die Namen lese auf den Schildern von den verschiedenen Straßen, aha, das war der und das war der. Ich danke Ihnen recht schön, das hat mir heute sehr gefallen.
Danke.
Freut uns sehr, danke. Mir geht es auch ähnlich. Bitte? Nein, ich habe eine Ausnahme. Möchtest du noch was sagen zum Schluss?
Ich wollte nur ergänzen oder halt erwähnen, ich habe mich gefreut über ein paar Fotos mehr. Ich weiß nicht, ob Sie den Peter Kammerstädter noch kennt haben.
Nein, und ich habe ihn persönlich nicht gekannt, aber wir haben ja den Nachlass im Archiv.
Und er hat, also ich war ja mit ihm ja damals ein bisschen bei der Gewerkschaftsjugend und vielleicht haben sie kennt, oder nicht? Und er hat ihm erzählt uns, und das hätte ich gern gesehen eventuell, er ist noch mit den Ski vom Böslenberg bis nach Linz runtergefahren. Also es war interessant vielleicht, wie war denn der Bauboom, wie hat sich das entwickelt eigentlich? Also wie ist da das noch mehr und mehr, also immer verstädteter geworden, also ich weiß nicht, ob sie da noch was tun können. Vielleicht waren Fotos ganz super gewesen.
Nein, ich habe mich sehr beschränkt und aber dafür versucht, die Vorgeschichte zu bringen auf diese Eingemeindung Urfahr nach Linz. Nicht?
So, eine Frage können wir noch, bitte, da.
Ich hätte eine Frage bzw. einen Hinweis, was wir jetzt so gehört haben, da drängt sich die Frage auf, wer in Linz Archiv oder Historiker befasst sich mit dieser Thematik, da müsste eigentlich ein Buch drüber geben. Das ist eine spannende Geschichte, wie zwei Städte zusammenwachsen. Und vielleicht noch eine Anmerkung, das ist ja an sich kein Unikat. Das sehen wir in allen Städten, die in der Entwicklung an Flüssen liegen, von Wien angefangen bis Regensburg oder Passau oder bei uns Braunau und so weiter oder Köln sieht man oder Bonn, das ist immer die Stadt an einer Stelle, auf einer Seite. Es hat historische, auch verteidigungsmäßige und auch egal aus welchen Gründen. Und das andere ist die Vorstadt. Meistens also die Zollstelle oder da, wo die Schifffahrt ist und so. Und dann wächst man zusammen. Und es wäre interessant, einen Vergleich mal mit solchen Städten. Das wäre ein Thema, nicht? Aber jetzt auf Linz bezogen. Macht das Archiv mal da in der Richtung etwas?
Also das Archiv hat schon sehr viel in der Richtung gemacht. Und ich muss Ihnen sozusagen leider eingestehen, dass fast alles, was ich Ihnen heute erzählt habe, andere geschrieben haben. Also ich habe nur ein Wissen, das wiedergegeben, das andere in Büchern, also über die Linzer Eingemeindungen ist ein großer Teil, über Urfahr, da gibt es ein eigenes Buch, also über alle Eingemeindungen von Altmüller, also das ist jetzt schon wirklich alt, aber wirklich gutes Buch. Dann hat Oskar Dohle speziell zur Urfahr, Eingemeindung Urfahr plus diese Zeit 1945 bis 1955 im historischen Jahrbuch der Stadt Linz geschrieben. Also das Archiv hat schon, sehr viel in der Richtung herausgegeben und man kann immer neue Aspekte herausfinden, aber eigentlich das Grundlegende ist schon geschrieben worden.
Ist aber dennoch ein wenig bewusst, das Ganze, nicht?
Ja.
Ist ein Bedarf.
Wie viele Angestellte sind im Archiv?
Also im Archiv sind 16 ständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aber nicht sozusagen die Hauptaufgabe haben, Stadtgeschichte zu vermitteln, sondern die Akten des Magistrates zu archivieren und natürlich schon auch die historischen Bestände und Auskunft zu geben und so weiter. Also die Stadtgeschichte ist ein Aspekt, aber nicht der allererste.
Da hinten ist noch eine Frage.
Mich würde nur interessieren, was waren die Gründe, warum man den schönen alten Platz, also in Urfahr, warum der so mir nichts, dir nichts irgendwie verschwunden ist?
Ja, er ist, ich glaube, das haben wir jetzt schon besprochen, dieser Marktplatz hat einfach durch diese eiserne Brücke dann die Bedeutung verloren. Der ist dann abseits gelegen. Und dann hat man auch schließlich den Jahrmarkt vielleicht auch aus Platzgründen von dem Marktplatz auf den neuen Marktplatz, also Bernaschek-Platz, verlegt und dann aber auf das Jahrmarktgelände, wo wahrscheinlich noch mehr Platz war. Der ist also ins Abseits gekommen, dieser Marktplatz.
Wann ist das weggerissen worden? Welchen Jahr?
Diese Häuser da.
Das neue Rathaus steht jetzt dort?
Ja, also das ist in den 70er Jahren sind da sehr viele Häuser weggekommen und das Rathaus ist 1985 gebaut worden und steht sozusagen auf dem Platz, nicht? Ja.
Linz wird von Urfahr verwaltet.
Naja, der Bürgermeister sitzt nach wie vor im alten Rathaus in Linz.
Okay, dann lassen wir das. Wir wollen ihn nicht woanders hinsetzen, den Bürgermeister von Linz und Urfa. Ich sage herzlichen Dank, es war sehr, sehr interessant. Ich habe sehr viel gelernt und wie ich gehört habe, auch viele andere auch. Erinnerungen vom Skifahren bis runter, das habe ich auch noch alles erlebt. Das gibt es heute leider nicht mehr in dieser Form. Aber der Wechsel ist immer das, was lebt und so weiter. Herzlichen Dank. Einen Applaus.
Danke. Danke.
Ja, ich möchte nun die nächsten Kepler-Salonabende noch Ihnen sagen. Das nächste ist Montag, der 9. Dezember und das Thema ist Mensch Bruckner. Friedrich Buchmeier wird das besprechen und ich glaube, da gibt es schon ein Buch. Und der nächste ist gleich am 10. Dezember zur Ontologie des digitalen Zustands. Da ist der Johann Hartle aus Wien, Rektor des Akademischen Bildenden Kunst in Wien. Ich glaube, das ist auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, die Bar ist noch bis 22 Uhr geöffnet. Da können wir jetzt noch unsere austauschen und diskutieren, wie es damals war. Ich habe das wirklich sehr schön gefunden. Danke fürs Kommen und ich freue mich, wenn Sie wieder beim nächsten schönen Programm dabei sind. Danke vielmals.
Vielen Dank.
Danke. Also so viel.